Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die schlechten Umfragewerte sieht er als Ansporn und seine Regierung auf Kurs. Bundeskanzler Merz gab sich bei der traditionellen Sommerpressekonferenz heute selbstbewusst. Seine Regierung könne gestärkt in die Sommerpause gehen. Die Koalition habe mit der Reform der Krankenversicherung ein zentrales Vorhaben durch Bundestag und Bundesrat gebracht. Merz stellte sich etwa 1,5 Stunden lang den Fragen der Hauptstadtpresse.
Nur selten ein Lachen wie hier. Meist ist die Miene ernst bei Bundeskanzler Merz auf der Sommerpressekonferenz vor Hauptstadtjournalisten. Merz' Beliebtheit historisch schlecht. Laut ARD Deutschland-Trend finden nur 13% der Bürger die Arbeit seiner Regierung gut. Er selbst sieht es nicht ganz so düster.
Ich bin nie zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, solange wir nicht deutlich besser dastehen, als wir im Augenblick dastehen. Aber ich muss sagen, die Koalition hat Tritt gefasst.
Der Kanzler wird zu zahlreichen Themen gefragt, zum Beispiel Verteidigung, Ukraine, China. Besonders leidenschaftlich wird er bei der Reform der Rentenversicherung, die der Bundestag bis Jahresende beschließen soll.
Wir fangen jetzt wenigstens an, damit den Kapitalmarkt auch für die Altersversorgung wirklich systematisch zu nutzen. Und das ist der eigentliche Wert dieser Reform.
Doch der Herbst wird schwierig werden. 3 Landtagswahlen stehen an. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern führt mit deutlichem Abstand die AfD.
Deswegen richte ich mich auch an die Wählerinnen und Wähler der AfD und sage ihnen, schaut genau hin, lasst euch nicht von Social-Media-Aktivitäten, egal wo sie stattfinden, allein informieren, sondern guckt hin, was die Bundesregierung versucht, auf den Weg zu bringen.
Merz verspricht, alles zu tun, um die AfD als Regierungspartei zu verhindern. Angesprochen auf den schwächsten Moment oder eigene Fehler, da weicht der Kanzler lieber aus.
Aus welchen Fehlern haben Sie denn gelernt?
Ich bin ein lernfähiges System und lerne jeden Tag dazu.
Die ersten 14 Monate seiner Kanzlerschaft haben Friedrich Merz viel abverlangt. Leichter dürfte es nach dem Sommer kaum werden.
Und damit zu Markus Preis in Berlin. Der Kanzler gab sich selbstbewusst. Wie zuversichtlich geht er denn nun tatsächlich in die parlamentarische Sommerpause?
Also wenn man ihn heute gehört hat, dann natürlich sehr, sehr zuversichtlich, als gäbe es all die schlechten Umfragewerte gar nicht. Dabei sind die dem Kanzler, das hat er heute auch eingeräumt, natürlich jeden Tag bewusst und auch regelmäßig Thema im Kanzleramt. Friedrich Merz aber hofft, dass seine positive und die negative öffentliche Wahrnehmung letztlich kein Gegensatz bleiben müssen. Er hofft, dass die Reformentscheidungen der letzten Tage über den Sommer dann doch bei den Leuten ankommen und sich die Stimmung irgendwie dreht. Rente, Steuer, Krankenkasse, Dinge, an die sich viele Jahre ja auch niemand politisch rangetraut hat. Aber auch wenn das gelingt, bleiben 2 offensichtliche Probleme. Zum einen wurde heute nochmal deutlich, dass diese Regierung jenseits des Stopfens der akuten Löcher noch keinen größeren Plan hat, wo in Deutschland künftig wieder Wachstum und Wohlstand herkommen sollen. Und es gibt eine ziemliche Ratlosigkeit darüber, was auf Merz, seine Partei und Regierung zukommt. Im Herbst zum Beispiel nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Markus Preis, vielen Dank für die Einschätzung. Zu den Versprechen der Regierung gehört weniger Papierkram für Bürger und Firmen. Die Koalition will ihre Anstrengungen zum Abbau von Bürokratie verstärken. Das Kabinett beschloss heute weitere Maßnahmen, die Entlastungen in Höhe von 600 Millionen Euro jährlich bringen sollen. Dabei geht es unter anderem um Digitalisierung im Gesundheitswesen. Etliche Initiativen betreffen auch den Straßenverkehr.
Ein Thema verfolgt Spediteur Horst Kottmeier aus Nordrhein-Westfalen seit über 40 Jahren. Das Lkw-Fahrverbot an Feiertagen. Denn die sind in den Bundesländern teilweise unterschiedlich, sodass bei der Durchfahrt seine Lkw-Fahrer unfreiwillige Pausen einlegen müssen.
Für uns ist das schon ein erheblicher finanzieller Schaden und vor allem auch, es ist total nervig für unsere Fahrer. Die könnten in 2-3 Stunden zu Hause sein, stehen dann 20, 24 Stunden auf dem Parkplatz rum, was nicht sein muss.
Das soll sich ändern. Das Fahrverbot an uneinheitlich geregelten Feiertagen soll entfallen. Was nach einer kleinen Maßnahme klingt, sei nur ein Baustein eines großen Entlastungspakets, wie es die Bundesregierung nennt.
Wir haben gesagt, wir wollen Bürokratiekosten senken, haben wir seit November bis heute, einschließlich der heutigen Beschlüsse, 10,4 Milliarden Euro Entlastung auf den Weg gebracht.
Zu den weiteren Maßnahmen gehört mehr Digitalisierung, etwa bei der Arbeitsvermittlung. Termine bei der Arbeitsagentur sollen künftig per Videoschalte möglich sein. Viele Änderungen betreffen auch das Gesundheitswesen. So soll das Angebot der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, ausgebaut werden.
EPA soll jetzt durch weitere Anwendungen einfach attraktiver werden. Sie soll ein entscheidender, ständiger Begleiter auch sein für Dokumentation, für einen Gesundheitsfahrplan, zum Beispiel mit Erinnerungen an Check-ups, mit Erinnerungen an Impfungen.
Die heute vorgestellten Maßnahmen für die Industrie zwar insgesamt ein richtiger Schritt, aber es müsse noch weit mehr kommen, um wirklich zu entlasten. Die geplanten Anpassungen beim Lkw-Fahrverbot, eins von vielen Problemen.
Wenn jetzt von gefühlt 1000 solcher Dinge eine wegfällt, sind 999 noch da.
Nach der Sommerpause sollen die Maßnahmen in den Bundestag eingebracht werden.
Es sind vor allem Männer, die in Deutschland ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommen. Insgesamt rund 850.000 Kinder und die überwiegend alleinerziehenden Mütter sind deshalb auf Zahlungen vom Staat angewiesen. Nun soll dieser Unterhaltsvorschuss eingeschränkt werden. Geht es nach den Plänen von Bundesfamilienministerin Prien, soll er nur noch für Kinder bis zum 16. und nicht mehr wie bisher bis zum 18. Lebensjahr gewährt werden.
Wenn Claudia Susi zu Hause den Tisch deckt, kommen drei Teller auf den Tisch. Für die beiden Kinder und für sie selbst. Susi ist alleinerziehende Mutter. Sie geht arbeiten und bezieht außerdem Unterhaltsvorschuss. Und der ist für sie
wahnsinnig wichtig, weil das nämlich genau das ist, was on top drauf kommt und was dann für Dinge benötigt wird, wie eben Nachhilfe. Klassenreisen.
Zahlt ein Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt, springt der Staat ein. Jetzt soll es Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss geben. Den erhalten aktuell Kinder unter 18. Jährliche Kosten für Bund und Länder etwa 3,2 Milliarden Euro. Daran soll gespart werden. Künftig soll es den Vorschuss nur noch für Kinder unter 16 geben. Für etwa 80.000 Kinder würde es dann keinen monatlichen Unterhaltsvorschuss mehr geben. Außerdem sollen unterhaltspflichtige Elternteile stärker zur Kasse gebeten werden. Aktuell holt der Staat bundesweit weniger als 20% des Geldes wieder zurück.
Wir müssen auch die Sanktionen verschärfen gegen die Unterhaltsschuldner, die sich ja auch strafbar machen, wenn sie den Unterhalt nicht zahlen. Und hier ist mir wichtig, dass wir noch empfindlicher dort treffen, wo eben Unterhaltsschuldner nicht zahlen.
Dafür sprechen sich auch Sozialverbände aus, warnen aber zugleich vor den Folgen, wenn gespart wird.
Etwa 28% der Alleinerziehenden sind von Armut betroffen. Und hier wird die Armut gesteigert durch diese Maßnahme. Denn die Familien haben nicht mehr genug zum Leben und fallen häufig genug in die Grundsicherung.
Claudia Susi wäre von den Änderungen direkt betroffen. Ihre Tochter ist 16. Für sie würde es künftig keinen Unterhaltsvorschuss mehr geben. Heißt knapp 400 Euro weniger im Monat. Für sie ist die Debatte damit mehr als eine politische Auseinandersetzung. Sie entscheidet mit über den Alltag ihrer Familie.
Der militärische Konflikt zwischen den USA und Iran dauert an. Erneut beschoss die US-Armee Ziele im Iran. Unter anderem wurden auf der großen Tunb-Insel Lager- und Abschussrampen für Marschflugkörper attackiert. Dadurch seien die Fähigkeiten Irans für Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus geschwächt worden, so das US-Militär. Auch sei die Seeblockade iranischer Häfen wieder aufgenommen worden. Iran wiederum griff als Vergeltung Ziele in der Golfregion und Jordanien an. Wie weit darf das Recht auf Sterbehilfe gehen? In Frankreich hat diese Frage eine jahrelange Kontroverse ausgelöst. Nun hat die Politik endgültig entschieden, Sterbehilfe wird erlaubt. Einen Gesetzentwurf hatte die Regierung schon vor 2 Jahren vorgelegt. Heute Abend stimmte die Nationalversammlung dafür.
Louis Grésibois hat vor seinem Tod noch eindringlich appelliert. Er litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS und wollte das Recht haben, selbstbestimmt sterben zu können. Immer im Bett gepflegt zu werden, nur noch die Augen bewegen zu können, das wäre für mich kein würdiges Leben. Er starb schließlich ohne Sterbehilfe, doch seine Botschaft ist bis heute im Netz erhalten. Sie hatte auch Einfluss auf die Debatte zur Sterbehilfe in der französischen Nationalversammlung. Nathalie Berriot gehört zu einem Bürgerrat, der die Abgeordneten beraten hat. Bei der Beschäftigung mit dem Thema wurde ihr klar: Es ist nötig, eine Sterbehilfe für die Menschen zu ermöglichen, die nicht geheilt werden können und deren Leiden nicht ausreichend gelindert werden kann. Das Gesetz, das heute am frühen Abend mit Mehrheit im Parlament beschlossen wurde, sieht vor: Sterbehilfe wird möglich unter der Voraussetzung, dass Patienten die Volljährigkeit haben, volle Urteilsfähigkeit besitzen, den festen, dauerhaften Wohnsitz im Inland haben und an einer unheilbaren Krankheit im Endstadium leiden. Die Gegner, darunter mehrere katholische Vereinigungen, hatten vergeblich gegen das Gesetz protestiert. Sie befürchten: Jede Person, die schwer erkrankt ist, muss sich jetzt am Ende des Lebens fragen: Werde ich nicht zu teuer für die Gesellschaft? Wird es zu schwer für meine Verwandten? Soll ich besser abtreten? Ob der heutige Beschluss diese Debatte beenden kann, ist ungewiss. Laut Umfragen findet das Gesetz bei einer großen Mehrheit der Franzosen Zustimmung. Frankreich hat jetzt eine umfassende Regelung zur Sterbehilfe. In Deutschland steht die noch aus.
Dieser Zaun trennte die britische Exklave Gibraltar fast 120 Jahre lang von Spanien. Wer über die Grenze wollte, musste durch die Kontrolle. Durch ein Abkommen zwischen EU und Großbritannien ist das zumindest nun vorbei. Das 6,5 Quadratkilometer große Gebiet am Südzipfel Spaniens gehört seit 1704 zu Großbritannien. Und genauso lange dauert der Streit darum. Nun gehen beide einen Schritt aufeinander zu. Grenzhäuschen und Zaun werden abgebaut. Eine Erleichterung vor allem für die mehr als 15.000 Berufspendler. In diesem Sommer wird vielerorts das Wasser knapp. Deshalb legen Städte Brunnen still, verbieten das Autowaschen oder schränken das Rasensprengen ein. Auch im Rhein fehlt Wasser. Die Pegelstände sinken, Schiffe können oft nicht mehr voll beladen werden. Wie kritisch die Lage ist, zeigt nun ein neues Online-Tool namens Nivis, ein Niedrigwasserinformationssystem. Es soll dokumentieren, wo genau Wasser fehlt.
Auf dem Rhein ist Binnenschiffer Kai Brockmann mit einer Ladung Eisenerz nach Österreich unterwegs. Es herrscht seit Wochen Niedrigwasser und das macht es für ihn schwer. Bei Zons kurz vor Köln sind nur noch 30 cm Wasser unter dem Schiff.
Für morgen die kritische Strecke durch das Gebirge an Bingen vorbei. Dort erwarte ich durchgängig nur solche Wassertiefen. Also jeder Fahrfehler, der dort passiert, wird teuer. Und das macht Gänsehaut.
Wenn das Schiff irgendwo auf Grund läuft, könnte es Leck schlagen. Zahlreiche Flüsse führen im Moment wenig Wasser. Viele Kommunen haben deshalb bereits Wasserentnahmen verboten. Erstmals bundesweite Daten über die Lage liefert auch das neue Niedrigwasserinformationssystem, kurz NIWIS, das Bundesumweltminister Carsten Schneider heute in Berlin vorgestellt hat.
Wenn Wasser knapp wird, ist ein transparentes und aktuelles Tool wie NIWIS auch für die Öffentlichkeit wichtig, damit sich Menschen selbst direkt informieren können und das mit Fakten.
In München hat der Wassermangel bereits direkte Auswirkungen. Einige Brunnen sind stillgelegt, die Trinkwassernutzung eingeschränkt. Es drohen Geldbußen von bis zu 50.000 Euro.
Die Allgemeinverfügung beinhaltet, dass das private Waschen von Fahrzeugen nicht mehr erlaubt ist, das Befüllen von Pools, das Bewässern von Rasenflächen und das Bewässern von Gärten und Beeten ist nur ab 19 Uhr, wenn die Verdunstung nicht mehr so groß ist, erlaubt.
Ohne Regen drohen am Rhein in den kommenden Wochen sogar Fahrverbote für die Schiffer.
Zum Sport und damit zur Fußball-WM. Gleich nach der Tagesschau geht es hier im Ersten los mit der Übertragung des zweiten Halbfinalspiels. In Atlanta trifft Titelverteidiger Argentinien auf England. Gegner im Finale am Sonntag wird dann Spanien sein. Der Europameister bezwang gestern Frankreich mit 2:0.
Die Freude muss rausgeschrien werden. Porro und seine spanischen Amigos stehen im Endspiel der WM. 20 Minuten lang passiert nichts. Dann foult der Franzose Digne in dem blauen Trikot Jamal im eigenen Strafraum. Konsequenz, Elfmeter, Spanien, Oyarzabal verwandelt eiskalt zum 1:0. Sein fünftes Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Die hochgelobte französische Offensive um Mbappé auch nach dem Seitenwechsel erstmal komplett abgemeldet. Die Spanier ihrerseits extrem effizient. Porro mit dem 2:0, 58. Minute. Erst danach wird die Equipe Tricolore stärker, nur richtig zwingend sind ihre Chancen nicht. Erst Mbappé aus Spitzenwinkel, kurz danach nochmal der französische Kapitän seinen Schuss, abgefälscht von Cucurella. So gewinnen die Spanier am Ende verdient mit 2:0 gegen müde Franzosen und warten nun im Finale auf den Sieger des Duells England gegen Argentinien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. Juli.
Noch bestimmt hoher Luftdruck unser Wetter, aber der Tiefdruckeinfluss dehnt sich langsam aus. Heute Nacht gibt es im Süden noch Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Sie lassen aber allmählich nach. Im Norden fällt etwas Regen. Dort startet auch der Tag gebietsweise nass, sonst meist trocken mit häufigem Sonnenschein. Später bilden sich vom Südwesten bis in die Mitte wieder Schauer und Gewitter bis hin zu Unwettern. Heute Nacht Abkühlung auf 19 bis örtlich 9 Grad. Morgen nochmal sehr warm bis heiß, am Oberrhein bis zu 33 Grad. Am Freitag schwül, dazu mehr Wolken als Sonne und teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Am Wochenende ist es landesweit kühler und oft trocken. Schauer gibt es vor allem noch Richtung Norden und Südosten.
Die Tagesthemen gibt es heute in der Halbzeitpause des WM-Halbfinals England-Argentinien gegen 21.50 Uhr. Ingo Zamperoni fragt darin, welches Signal von der Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers ausgeht und ob der neue Odyssee-Film von Christopher Nolan wirklich sagenhaft ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.